ARD.
Luftverschmutzung. Was muss die Bundesregierung nach einem Gerichtsurteil ändern?
Es gibt eine Schneckenplage. Wie bekommt man diese, schleimigen Tiere aus den eigenen Pflanzen raus?
Und SAP. Warum streicht der größte deutsche Softwarekonzern noch mehr Stellen?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Heute ist Mittwoch, 24. Juli. Die Kölnerin und der Hannoveraner sind wieder am Start. Marlies Schaum und Moritz Zarrow.
Moin.
Die gute Nachricht an diesem Mittwochmorgen ist, dass die Luft, die wir hier in Deutschland atmen, wesentlich sauberer ist als noch in den 90er Jahren. Und sie ist auch viel, 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 viel sauberer als noch in Ruhrpott-Kohlezeiten, als die Wäsche da auf der Leine richtig schwarz vor Ruß werden konnte. Also alle gesunden Menschen müssen sich heutzutage in Deutschland keine Sorgen ums Atmen machen. Aber die Luft ist noch nicht sauber genug. Das ist gestern festgestellt worden. Also die Bundesregierung hat sich zu wenig vorgenommen, um unsere Luft sauberer zu machen, wozu sie nämlich verpflichtet ist. Das hat gestern das Oberverwaltungsgericht in Berlin geurteilt.
Ja, der sogenannte Luftreinhalteplan der Regierung ist mittlerweile 5 Jahre alt. Und der Plan ist nicht gut genug, weil die Bundesregierung ihn aufgrund von Daten erstellt hat, die zu diesem Zeitpunkt schon veraltet waren. Zum Beispiel hat sie großzügig die Kaufprämie für E-Autos mit eingerechnet, die ja dazu führen sollte, dass wir alle sehr viele E-Autos kaufen. Die Prämien für die Autos sind aber schneller ausgelaufen, als im Luftreinhalteplan eingerechnet ist. Und die Bundesregierung hat auch das Heizen mit Holz nicht beschränkt. Und sie hat in ihrem Luftreinhalteplan mit einem Tempolimit 130 auf Autobahn gerechnet. Und das haben wir auch nicht. Also hat das Bundesverwaltungsgericht geurteilt, das, was die Regierung sich da vorgenommen hat, das reicht noch nicht, um die Luft so sauber zu machen, wie sie mal sein soll.
Denn um das klarzumachen, die Bundesregierung muss was tun. Also die ist wirklich dazu verpflichtet, wegen einer Richtlinie der Europäischen Union. Sie muss dafür sorgen, dass bestimmte Schadstoffe in der Luft bis 2030 noch weiter reduziert werden. Also gerade in den Städten und in den Ballungszentren kann die Luft nämlich aktuell immer noch eine Belastung sein für Kinder, für ältere Menschen, für kranke Menschen. Merkt ihr das vielleicht auch?
Ach ja, weil es ist viele Auto, viele Umbauen. Es muss etwas machen, sonst das ist das Krankheit für die Kinder, für die älteren Leute.
Also mir macht die Luftverschmutzung gar nichts aus, weil ich merke auch keine Nachteile. Ich selber habe auch 6 Fahrzeuge und deswegen ist das mir ehrlich gesagt auch egal.
Ich merke das mit der Luftverschmutzung. Gerade auch in der Wohnung, wenn man die Fenster aufhat, dass der Staub zunehmend schneller und vermehrt kommt.
Und das liegt an Stoffen wie Ozon, also bodennahes Ozon. Das ist ein Reizgas, das ist unangenehm für die Atemwege. Das bildet sich, wenn die Sonne scheint und dann Stickstoffdioxid aus Autoabgasen dazukommt. Es gibt in Deutschland keine Grenzwerte für dieses bodennahe Ozon. Und wir reißen überall aber gerade Richtwerte, die die Weltgesundheitsorganisation vorschlägt. Oder dann ist da noch was Unangenehmes namens Schwefeldioxid. Ihr erinnert euch vielleicht an die Dieselaffäre. Also dieses Dioxid, das schädigt die Lunge und die Atemorgane. Und das Fieseste von allem ist Feinstaub in der Luft. Das sind diese üblen Partikel in verschiedenen Größen. Je kleiner, desto problematischer. Und dieser Feinstaub, der kommt von Bremsen und Reifenabrieb, aber auch aus Kraftwerken und aus der Landwirtschaft. Und man muss es so sagen, also Feinstaub gilt aktuell als der gefährlichste Luftschadstoff.
Es ist jetzt natürlich nicht so, dass wir alleine durch die Luft, die wir atmen, alle reihenweise krank werden und umkippen. Aber je besser die Luft, desto besser ist auch unsere Lebensqualität. Wir werden gesünder und auch älter. Luftverschmutzung spielt zum Beispiel bei Allergien eine ganz große Rolle. Bleibt natürlich die Frage, was also tun? Die Luft könnte besser sein in Deutschland, wenn der Ausstieg aus der Kohleverstromung zum Beispiel konsequent umgesetzt wird. Heizen, ohne Öl zu verbrennen, das ist auch wichtig. Die Luft könnte auch noch besser sein, wenn wir zum Beispiel weniger Auto fahren würden oder wenn wir zumindest mehr elektrische Autos fahren würden. Und wenn wir langsamer fahren, dann stoßen wir tatsächlich weniger Treibhausgase aus, weniger Kohlendioxid. Das treibt ja den Klimawandel an und führt auch dazu, dass wir schlechter Sauerstoff aufnehmen können.
Der Bund für Umwelt und Naturschutz sagt, wenn wir ein Tempolimit von 120 Kilometern pro Stunde auf einer Autobahn hätten, dann könnten wir mehr als 6 Millionen Tonnen Kohlendioxid im Jahr einsparen. Das ist ein Sechstel von dem, was Autos in Deutschland aktuell insgesamt so rauspusten. Also ein Sechstel einsparen alleine durch langsamer Fahren auf der Autobahn. Es gibt allerdings auch Studien, die bezweifeln, dass ein Tempolimit so einen großen Effekt hat. Das müsste man nochmal besser untersuchen. Generell sind die Deutschen laut einer aktuellen Umfrage mehrheitlich für so ein generelles Tempolimit auf Autobahnen. Doch mit der FDP in der Bundesregierung wird das wohl nicht kommen, denn die hat nach dem Urteil gestern schon wieder gesagt, nee, wollen wir nicht, auf keinen Fall. Übrigens ist die Bundesregierung selber, die sieht sich eigentlich auch auf einem ziemlich guten Weg bei den Luftschadstoffen und so. Die sind der Meinung, dass sie es schaffen werden, bestimmte Schadstoffe bis 2030 so zu reduzieren, wie die EU sich das wünscht. Warten wir also mal ab, ob sie ihren Luftreinhalteplan nochmal überarbeitet. Na? Unangenehmes Thema vielleicht am frühen Morgen, aber habt ihr auf eurer letzten Party auch über das ja mittlerweile klassische neue Smalltalk-Thema Schnecken gesprochen? Du, Moritz?
Ja, also bei mir war es auf jeden Fall schon Thema. Ich fahre ja mit dem Rad immer so ein kleines Stück durch unseren Stadtwald Einriede in Hannover und gerade wenn es dann geregnet hat, dann sind mir die hunderten Schnecken auch schon aufgefallen. Vor allem natürlich die Nacktschnecken, aber auch die richtig schönen mit den Häusern. Ich fahre dann immer Slalom, damit ich die nicht treffe.
Ach wirklich, ich bretter da immer drüber. Wir teilen uns auch in Kleingarten mit anderen Leuten und da ist mir schon aufgefallen, dass in diesem Jahr besonders viel über Schnecken gesprochen wird, ne? Und es die auch leider da gibt. Also milder Winter, feuchter Frühling, da kommen die gerne und verbreiten sich. Mich persönlich ärgert das natürlich auch so ein bisschen, ne? Abgefressene Pflanzen und Beete und da fragen wir uns natürlich schon, also die Gärtner und Gärtnerinnen und ich, was kann man dagegen tun, gegen diese schleimigen, fiesen Vielfraßer?
Ja, Hobbygärtner gibt es in Deutschland ja zum Glück sehr, sehr viele, da bist du also nicht alleine mit. Eine von ihnen ist zum Beispiel Gwendoline und sie hat eine Methode für sich gefunden und das ist dann zerstoßene Muschelschalen.
Die haben wir dann so um die Pflanzen, die wir schützen wollten, drum gemacht und dann kriechen die da nicht mehr drüber. Man muss aber eben aufpassen, dass es auch wirklich komplett drum ist und nicht irgendeine Lücke da ist.
Und erstmal Muscheln kaufen und zerstoßen. Aber egal. Hm. Es gibt auch noch diesen Klassiker, wurde mir auch schon empfohlen, einfach einsammeln. Und das sagt auch der Schneckenforscher Michael Schrödel aus München.
Wer Schnecken loshaben will, der sammelt sie dann in der Regel ab. Das passiert dann, wenn es feucht ist, also entweder früh am Morgen oder am Abend, wenn es schon feucht ist. Oder man gießt zwischendurch extra, um die Schnecken rauszulocken aus ihren Verstecken und sammelt sie dann ab.
Und bringt sie dann irgendwo in die Natur. Herr Mali, ist du mit deinem Kleingarten, wäre das nicht was für dich? So, ich sag mal, vor der Podcast-Frühschicht mit einer Taschenlampe unterm Arm Schnecken einzusammeln?
Mit einer Gießkanne dabei, ne? Lass mal. Das können meine Kinder gerne machen. Die machen das auch sehr, sehr gerne. Die setzen die dann sogar in so kleine Gläser und füttern die Schnecken auch noch
krass.
Extra. Aber mal im Ernst, also ich habe gehört von einem Nachbarn im Kleingarten, dass der meinte, einfach Salz auf die Dinger drauf und dann sind die sofort kaputt. Ich habe es nachgeguckt. Er hat recht, ja, aber es ist fies. Also die sterben dann wirklich qualvoll, die Schnecken. Und das Salz ist natürlich auch nicht gut für den Boden. Dann habe ich aber überlegt, was ist mit Schneckenkorn? Kann man sich ja einfach im Baumarkt kaufen und das wirkt auch, ne? Also kann man machen.
Stimmt, und einige Anbieter werben sogar damit, dass ihr Schneckenkorn bio ist und keinen anderen Tieren wie Vögeln oder Katzen schadet. Aber der Naturschutzbund, der sieht das anders, der schreibt dazu, dass im Schneckenkorn oft Schadstoffe sind, die dann eben den natürlichen Fressfeinden der Schnecken doch am Ende schaden. Und dann bringst du vielleicht dann den Igel um.
Auch nicht gut, ne.
Nee. Es gibt dann noch so Tipps mit Dingen, die man auf jeden Fall zu Hause hat. Backpulver zum Beispiel, das dann so zu verstreuen, das ist aber ähnlich wie Salz sehr qualvoll für die Schnecken.
Und bitte kippt auch nicht Bier in eine Schale und stellt die dann so ins Beet. Es heißt ja, die Schnecken kommen, ja, tun die, aber da werden auch die Mäuse dann angelockt. Die können darin tatsächlich ertrinken und Mäuse brauchen wir genauso wie den Igel, weil die nämlich die Schnecken fressen. Wenn ihr jetzt richtig hart drauf seid, dann könntet ihr die Schnecken auch durchschneiden. Also das empfiehlt tatsächlich Schneckenforscher Schrödel, die Gartenschere nehmen und im vorderen Drittel durchschneiden. Ich würde mal meine Kinder fragen, aber ich persönlich möchte das nicht machen.
Nee, ziehen wir doch lieber das Fazit, ne? Im Kampf gegen Schnecken. Am besten irgendwelche Barrieren aus Muschelschalen bauen, Hochbeete nutzen oder die Schnecken einfach absammeln. Das sind dann so die umweltfreundlichsten Methoden, um die Population zumindest einzudämmen. Denn das sagen die Experten, so ganz los wird man die Schnecken wohl nicht. Aber einmal wollen wir den Schneckenforscher Schrödel ja wenigstens noch hören. Er wäre ja kein echter Forscher, wenn er nicht wenigstens mal ausprobiert hätte, wie sie schmecken, die Schnecken.
Sie haben einen sehr, sehr klebrigen, zähen Schleim, da wo auch noch chemische Abwehrstoffe eingelagert sind. Also ich habe die auch mal probiert, ja, zuerst abgekocht und dann gegrillt für meine Arbeitsgruppe. Also selbst in am besten zubereiteten Zustand schmecken die immer noch grauselig bitter.
Hardcore, dieser Schneckenforscher. Also für mich wäre es nichts, Leute. Macht es lieber anders. Unsere Tipps, die es so gibt, findet ihr in der Folgenbeschreibung auch. Da haben wir euch noch einen Link reingepackt.
Unsere Kurznachrichten.
Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste und wichtigste deutsche Gericht und es soll noch besser in seiner Unabhängigkeit gestärkt und geschützt werden, damit eben keine Regierung es je nach politischer Meinung beeinflussen kann, so wie es in Ländern wie Ungarn bereits passiert ist. Die Ampelparteien haben gestern angekündigt, dass sie dafür das Grundgesetz noch in diesem Jahr ändern wollen. Richter und Richterinnen sollen zum Beispiel höchstens 12 Jahre im Amt bleiben dürfen und auch nur bis sie 68 Jahre alt sind. Diese Regelung gibt es generell schon, aber wenn sie im Grundgesetz festgeschrieben werden, können Änderungen nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament vorgenommen werden. Hintergrund für das Vorhaben ist unter anderem das Erstarken der AfD, die der Verfassungsschutz in Teilen als gesichert rechtsextrem einstuft.
In Duisburg jährt sich heute die Love Parade-Katastrophe, schon zum 14. Mal. Damals gab es nach einem Gedränge auf dem Zugang zum Veranstaltungsort 21 Tote und mehr als 650 Verletzte. Zu der Gedenkfeier heute kommen auch Angehörige aus China, aus Spanien, Italien und den Niederlanden.
In Polen hat es Demonstrationen dafür gegeben, das strenge Abtreibungsrecht zu lockern. Die Regierung von Ministerpräsident Tusk hatte das im Wahlkampf versprochen. Vor rund 2 Wochen war allerdings eine Abstimmung im Parlament gescheitert. Polnische Frauenrechtsgruppen riefen deshalb zum landesweiten Protest auf. Unter anderem vor dem Parlament in Warschau versammelten sich etwa 1000 Menschen. Also ich gebe ja zu, wenn ich SAP höre, Marlies, dann denke ich als Fußballfan natürlich vor allem an die Trikotwerbung vom Bundesligisten Hoffenheim.
Natürlich.
Ja. Aber wir sprechen heute natürlich nicht deswegen über SAP, sondern das Unternehmen, das agiert weltweit. Das macht Gewinne ohne Ende und trotzdem entlässt es jetzt viele Angestellte. Bis zu 10.000 weltweit. Das sind nochmal deutlich mehr, als SAP am Jahresanfang eigentlich angekündigt hatte. Und die meisten der Angestellten verlieren ihren Arbeitsplatz wohl in Deutschland.
Ich muss tatsächlich immer nachgucken, was SAP eigentlich macht. Habe ich auch gemacht, extra für heute nochmal. Also SAP steht für Systeme, Anwendungen, Produkte. Das sagt einem ja auch noch nichts. Aber vereinfacht gesagt, SAP entwickelt Software für Unternehmen. Und diese Software soll dann helfen, Arbeitsprozesse abzuwickeln, digital darzustellen. Aber wie du gesagt hast, Moritz, SAP ist der größte Softwarekonzern Deutschlands. Und jetzt streichen die Massivstellen. Und da fragt man sich natürlich automatisch, liegt das am Industriestandort Deutschland, der halt irgendwie kränkelt? Da müssen wir sagen, nein. Ne? Also klar ist, Arbeitsplätze sind hier teurer als zum Beispiel in Indien, ne? Wo SAP vermutlich viele neue Jobs schaffen will. Aber es gibt auch noch einen ganz anderen Grund, auf den ich jetzt gar nicht gekommen wäre, aber der heißt künstliche Intelligenz. Also es ist wohl so, dass SAP, der Softwarekonzern, sich umbaut und die Manager setzen auf KI und sie versprechen sich davon mehr Wachstum für die Firma.
Und weil salopp gesagt alte Jobs weg müssen und SAP eben KI-Experten braucht, läuft seit dem Jahresanfang ein Stellenabbauprogramm. Wer will, kann dann gehen, entweder in den Vorruhestand oder es gibt eine Abfindung, alles freiwillig. Und die kann dann auch durchaus großzügig sein, die Abfindung. Das Handelsblatt hat herausgefunden, dass ein Entwickler, der 20 Jahre für SAP gearbeitet hat, rund 260.000 Euro bekommen kann.
Das klingt erstmal üppig und man kann, das muss man auch sagen, bei SAP generell natürlich sehr gut verdienen. Aber trotzdem scheint die Stimmung im Unternehmen nicht mehr so prickelnd zu sein, wie sie vielleicht mal war. Also allein hier in Deutschland wollen mehr als 5.000 Mitarbeiter freiwillig gehen. Da gab es in den vergangenen Monaten wohl viel Streit, zum Beispiel rund um Homeoffice-Regelungen. Da wollte SAP, dass die Angestellten wieder häufiger ins Büro reinkommen. Das war dann aber gerade für viele jüngere Angestellte total unattraktiv. Also haben sie sich nach neuen Stellen umgeguckt.
Und dazu kommt dann gerade bei Angestellten, die ja auch noch ein paar Berufsjahre vor sich haben, die Sorge, welche Zukunftsaussichten sie überhaupt noch bei SAP haben können.
Ich hätte eigentlich gar nicht gedacht, dass überhaupt jemand, der in der Softwareentwicklung arbeitet, sich Sorgen um seine berufliche Zukunft machen muss. Aber hier ist es wohl so.
Da sind wir dann wieder bei Indien, denn das Softwareunternehmen will zwar Arbeitsplätze im Bereich KI schaffen, aber viele befürchten eben, dass die dann nicht in Deutschland liegen werden.
Deswegen kritisieren Arbeitnehmervertreter auch SAP. Also sie sagen, dass es den Managern gar nicht so sehr um Zukunftsvisionen gehe, sondern eigentlich nur darum zu sparen, also Kosten senken. Es würden eben vor allem die älteren Angestellten das Unternehmen jetzt verlassen und die wiederum hätten eben in der Regel ziemlich gute, überdurchschnittlich hohe Gehälter und deswegen wolle SAP die loswerden, so heißt es.
Ja, das Image von SAP hat scheinbar ein paar Kratzer bekommen, das einzige europäische Digitalunternehmen von Weltrang. Das hat mein Manager gesagt.
Noch zweimal schlafen, dann wird die Fahne geschwenkt. Die olympische Fahne, dann werden nämlich die Olympischen Spiele in Paris eröffnet. Da werden wir natürlich drüber sprechen, hier über den Start. Und da geht es ja immer darum, wer trägt denn die Fahne zum Beispiel für Deutschland? Und das steht jetzt fest. Also einer ist, mein lieber Moritz, ein Niedersachse.
Ja.
Hast schon mitbekommen, ne? Der Basketballer Dennis Schröder aus Braunschweig.
Klar, der ist ja richtig berühmt hier auch gerade in Niedersachsen. Gibt es aber noch eine andere, also es ist nicht nur Dennis Schröder, der die Fahne trägt, sondern er macht das zusammen mit der Ravensburger Judo-Kämpferin Anna-Maria Wagner. Und vor dem Start der Olympischen Spiele in Paris, bevor wir dann darüber berichten, würde uns natürlich auch eure Meinung mal interessieren. Worüber würdet ihr euch denn am meisten eigentlich freuen? Welche Sportart begeistert euch? Schickt uns da doch gerne einfach mal eine WhatsApp-Nachricht. Text oder Sprache. Die Nummer findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Das ist eure einmalige Chance hier, ne? Exklusiv bei uns im Podcast zu landen. Der Erste darf dann bei den nächsten Olympischen Spielen für Deutschland die Fahne schwenken. Ja, so. Habe ich jetzt mal versprochen. Lass ich mal stehen, Moritz. Ne? Wenn du jetzt zuerst schickst, dann muss ich mich natürlich auch dran halten. Also es ist deine
zuerst.
Einmalige Chance.
Auf jeden Fall.
Habt einen tollen Tag. Macht's gut.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.